ARD Sounds.
Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Am Muttertag mit Franziska Hohmann. Als PR-Managerin ist sie in der nationalen und internationalen Musikbranche zu Hause. Sie ist außerdem Coach und Resilienztrainerin. Und sie hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Gut, dass du nicht mehr da bist, die toxische Beziehung zu meiner Mutter und wie ich lernte loszulassen. Mhm. Herzlich willkommen, Leute. Franziska Hohmann, hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Franziska, wir haben uns aufs Du geeinigt. Mhm. Der Titel deines Buches ist echt hart. Gut, dass du nicht mehr da bist. Und das in Bezug auf die eigene Mutter. Wie lange hast du drüber nachgedacht, ob du diesen Titel verwendest?
Oh, der Titel war ein Gesamtwerk von, würde ich sagen, 5, 6 Frauen, meiner Lektorin beim Verlag, meiner Co-Autorin, der Agentin, die mich vertritt und auch, ich glaube, auch eine Dame aus der Presseabteilung. Wir haben so Titel hin und her bingo-mäßig gespielt und wollten aber von Anfang an, dass es etwas Lautes wird. Und als wir uns dann auf den Titel geeinigt haben, habe ich gesagt, bitte lasst mich eine Nacht drüber schlafen oder auch zwei, weil es ist schon eine Ansage. Ich habe aber dann gedacht und habe ganz tief in mich reingefühlt und habe gesagt, ich, Franziska Hohmann, darf das über meine Beziehung zu meiner Mutter sagen, weil es bedeutet ja nicht, ich habe sie nicht geliebt oder so, sondern gut, dass du nicht mehr da bist, weil meine Mutter schwer krank war, schwer psychisch krank und in einer Person verbunden war mit dieser Krankheit und dass das dann nicht mehr da war.
Und ich muss natürlich sagen, ich habe auch drüber nachgedacht, können wir ausgerechnet am Muttertag jemanden einladen, der über seine Mutter ein Buch schreibt mit dem Titel Schön, dass du nicht mehr da bist. Nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich aber gedacht, doch, das machen wir. Denn erstens gibt es ja auch viele Menschen, die kein ungebrochenes und unbeschwertes Verhältnis zur eigenen Mutter haben, wie wir uns das immer so wünschen alle. Und zweitens ist dieses Gut, dass du nicht mehr da bist, ja nur ein Teil dessen, was du für deine eigene Mutter empfindest. Mit was für Gefühlen denkst du an sie zurück? Sie ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre tot.
Ja,
ne?
4 Jahre ist es her. Gerade heute an so einem Tag wie dem Muttertag denke ich schon mit gemischten Gefühlen an sie zurück. Da ist ein großer Teil Vermissen. Ein großer Teil auch Erleichterung und ein großer Teil, wo ich mich immer noch frage, warum musste ich so aufwachsen, wie ich aufgewachsen bin? Denn ich frage mich schon, was wäre aus mir geworden, wenn ich in einer behüteten Familie aufgewachsen wäre, wenn ich eine Mutter gehabt hätte, die mir Sicherheit hätte geben können. Und sie konnte es nicht, weil sie eben diese schwere Erkrankung hatte. Und das hat mich auch einige Jahre gekostet, das anzunehmen, ne? Dass ich annehmen kann, dass es eben ihre Krankheit war und nicht sie selber in einer bewussten Entscheidung. Deshalb ist es immer eine Gleichzeitigkeit von Gefühlen, wenn ich an meine Mama denke, aber durchaus auch mit viel Liebe.
Das Besondere an Muttertag ist ja, dass Kinder da was für ihre Mütter machen, um Danke zu sagen. Gibt's denn etwas, wo du im Nachhinein sagen kannst, dafür bin ich meiner Mutter dankbar?
Ja, tatsächlich. Also von meiner Mama habe ich viele Sachen gelernt. Sie hat mich sehr früh zu so kulturellen Ereignissen wie Oper, Kino, Bücher, viele Krimis lesen und so gebracht. Einrichten war eine große Stärke von ihr. Das habe ich also auch gelernt. Ich liebe es, Häuser einzurichten. Viele Sprachen konnte meine Mama sprechen. Und sie hat mir schon sehr früh Selbstbewusstsein mitgegeben. Sie hat gesagt, mach dich nicht von einem Mann abhängig, versuch dein eigenes Geld zu verdienen und versuch auf eigenen Füßen zu stehen. Das hat sie schon, wenn es ihr gut ging und sie nicht in diesen schlimmen depressiven Phasen war, hat sie dann schon Momente gehabt, mir solche Dinge auf den Weg zu geben. Und die sind hängen geblieben, ja.
Und dafür bist du auch heute noch dankbar, weil das ist für mein Leben total wichtig.
Ja, ja.
Dann lass uns mal gemeinsam auf deine Kindheit zurückschauen, so wie du sie in deinem Buch beschreibst. Da gibt's die kleine Franziska, die morgens mit einem Hocker versucht, auf den Küchenschrank zu klettern und an die Haferflocken ranzukommen, um ihrer Mutter einen Haferflockenbrei zu kochen, weil die mal wieder im Bett liegt. Mhm. Wie alt warst du da?
Zwischen 4 und 6.
Also noch im Kindergartenalter.
Im Kindergartenalter war das. Und Ich habe gerade vor kurzem auf einer Lesung wieder dieses Kapitel vorgelesen, auf zwei Lesungen. Und das ist etwas, was die Menschen sehr berührt, die sehr mitfühlen mit diesem kleinen Mädchen. Und auch ich lerne immer mehr mit diesem kleinen Mädchen mitzufühlen, was ich selber war. Und aber es war halt so, da war eine schwerkranke Frau, die weinend im Bett gelegen hat, die das bestimmt auch nicht mit Absicht gemacht hat. Und ich musste halt funktionieren, ne? Ich habe halt, was macht man, wenn jemand leidet? Man hilft dem. Das ist, glaube ich, so in uns verankert. Und ich habe halt als kleines Mädchen, weil da war auch kein Vater in der Nähe.
Alleinerziehend deine Mutter.
Alleinerziehend meine Mama, genau. Und die Großeltern haben zwar nebenan gewohnt, aber man wusste immer nicht, wann diese Phase des Nicht-Aufstehen-Könnens kam. Und da habe ich halt schnell handeln müssen, so.
Und hast die Mama dann versorgt? Wie oft ist es vorgekommen, dass du dann zum Beispiel nicht in den Kindergarten gegangen bist, weil du dich um die Mutter gekümmert hast?
So richtig in Zahlen kann ich das nicht belegen, aber das waren schon, meistens war es, wenn diese Depression wieder eingesetzt hat und die Ängste meiner Mutter größer wurden und sie nicht mehr handlungsfähig war, waren das so meistens 2-3 Wochen, bevor dann ein Klinikplatz wieder frei wurde oder eine neue Medikamentierung angeschlagen hat, dass es ihr wieder besser ging.
Was hieß es denn für dich, dich als kleines Kind um die Mutter zu kümmern, außer dass du Haferflockenbrei gekocht hast?
Ich habe halt meiner Mama auch die Hand gehalten am Bett und habe einfach versucht, leise zu sein, in meinem Kinderzimmer zu spielen. Es kamen halt auch immer Leute, haben nach uns geguckt. Also ich bin da nicht irgendwie verwahrlost oder so, aber es waren halt immer diese Morgensituationen. Und dann kam halt entweder meine Tagesmutter, die dann nach mir geguckt hat, die Schwester meiner Mama oder halt ja andere Menschen, die dann ein bisschen geholfen haben. Aber war halt nie, dass da eine Konstante noch mit bei uns gewohnt hat. So.
Ja, und jemand, der sich halt ja und deine Belange halt wirklich gekümmert hat. Ne?
Ja. Bis dann mit 9 ich einen Platz auf dem Internat bekommen habe. Was mir sehr geholfen hat, ja.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Du warst auch zwischendurch mal in einer Pflegefamilie, glaube ich, wenn die Mutter in der Klinik war. Wenn du zum Beispiel in dieser Pflegefamilie warst, wo, und da stelle ich jetzt mal ganz normales Familienleben stattgefunden hat, wie ging es dir da? Hast du irgendwie dann gedacht, da will ich bleiben, so will ich auch leben? Oder war einfach die Sehnsucht nach der Mutter dann so groß, dass du trotzdem nach Hause wolltest?
Also die Pflegefamilie, da war ich sehr, sehr jung, da war ich sehr klein. Das habe ich auch erst wirklich vor einem Jahr alles so erfahren, weil ich konnte mit meiner Mama da nie drüber reden. Meine Mama hat sehr abgeblockt, als ich gesagt habe, wo war ich denn nach meiner Geburt? Kannst du mir das mal erklären? Und dann hat sie gesagt, da war ich krank. Und sie hat in so einem tiefsten Hessisch immer gesagt, ei, da war meine Krankheit. Das war ein Selbstschutz von ihr, das komme ich jetzt auch so langsam dahinter, ihr darüber nicht mehr böse zu sein. Und ich bin von, glaube ich, 12-14 Monate, weil meine Mutter dann so eine postnatale Depression hatte, bis ich 2 Jahre alt war, in einer Pflegefamilie gewesen. Und da kann ich mich an nicht mehr so viel erinnern. Ich bin aber sehr eng mit dieser Familie verbunden geblieben und dann immer mal wieder so wochenweise da gewesen. Und ich habe jetzt eine ganz schöne neue Beziehung zu meiner Pflegeschwester. Die habe ich nach langen, langen Jahren letztes Jahr das erste Mal wieder getroffen. Wir haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und die hat mir so ein bisschen Sachen erzählt, wie das war. Die war damals schon 16 und hat halt mich immer auch durch die Gegend geschoben und gewickelt und auf mich aufgepasst und halt auch ihre Mama und der Vater da. Und das war ganz schön so. Ich habe eine sehr warme Erinnerung an diese Zeit, ja.
Aber die war es als Kind im Kindergarten und der Grundschule schon bewusst, dass andere Kinder anders aufwachsen als du?
Ja, aber ich kann mich nicht an ein bewusstes Gefühl erinnern, wo ich sage, also bei mir ist irgendwas anders. Ne? Es war so normal, das war für mich einfach Normalität.
Aber du beschreibst zum Beispiel in deinem Buch eine Situation, da warst du, glaube ich, ja auch Kindergarten- oder Grundschulalter, da hattest du Geburtstag und hast so kleine Päckchen gepackt,
genau.
Also so Giveaway-Päckchen, wie die bei Kindergeburtstagen üblich sind. Für
diese servierten
für die
Päckchen,
Kinder,
genau.
Die kommen. Genau, und da hast du, das machen ja meistens dann irgendwie Mütter oder Väter für die Kinder, wenn der Geburtstag gefeiert wird und du hast da alleine gestanden.
Ich habe die meistens dann selber gepackt.
Ja, und wusstest noch gar nicht, wie man so diese Schleife macht, warst da echt ziemlich verzweifelt. Das war dir schon bewusst, dass es bei anderen Kindern anders ist?
Das war mir schon klar, dass das normalerweise die Mama macht, ne? Aber da habe ich nicht gleich das komplette Ding in Frage gestellt, dass Kinder eigentlich komplett anders aufwachsen, sondern ich habe in gewissen Situationen gemerkt, aha, da bei einer Schulfreundin zu Hause macht das halt die Mama. Und hier mach's halt ich, weil meine Mama da zu ungeduldig für war oder so. Aber da war ich noch nicht in der Lage, komplett in Frage zu stellen, dass das alles unnormal ist, wie es bei uns zu Hause ist.
Und Wut auf die Mutter, dass sie sich eben nicht so gekümmert hat, aus welchen Gründen auch immer, wie andere Mütter das taten. Hast du das nie verspürt?
Oh, doch. Das habe ich schon verspürt. Meine Mama hat ganz oft zu mir gesagt, oh, bist du ein jähzorniges Kind? Ne? Wenn ich irgendwas nicht geschnallt habe oder was nicht direkt nach meinem Kopf ging, habe ich oft mal so Kartenspiel durch die Gegend geschmissen oder auch mal einen Schläger von irgendeinem Ballspiel oder so. Aber ich habe bewusst versucht, in diesem Buch nicht mehr so wütend zu sein, weil ich bin jetzt aktuell nicht mehr wütend auf sie, weil ich jetzt verstehe, was so eine Krankheit mit einer Familie macht, was das mit einer Frau macht. Und ich wollte auch bewusst dieses Buch machen, um anderen Leuten zu zeigen, man kann verzeihen, man kann loslassen. Aber es gab schon sehr wütende Momente, auch als es mir dann so bewusster wurde mit 10, 12, ne, wenn sie dann wieder auf dem Internat einfach nicht mich abholen gekommen ist oder wenn sie sonntags, wenn dieses vom Internat zu Heimfahrtwochenende war und es war der Sonntag und sie war wieder nicht in der Lage, mich aufs Internat zu fahren und hat dann mir Geld für eine Zugfahrkarte gegeben und so. Da war ich schon wütend in dem Moment, wütend und frustriert. Und
oder wenn das Wochenende halt, wenn du dann mal am Wochenende nach Hause kamst und konntest dann kaum Zeit mit ihr verbringen, weil sie eben im Bett lag.
Ja, oder sie waren halt, ne, wir haben halt super viele so Shopping-Ausflüge zusammen gemacht, wir waren im Kino, aber es gab ganz oft nicht so richtig Mama-Tochter-Quality-Time, weil ich glaube, sie konnte das nicht und ich konnte es auch nicht. Ihr hat halt auch niemand das Muttersein beigebracht, ne? Und das sind so viele Dinge, wenn ich jetzt so Freundinnen sehe, was die alles mit ihrer Mama besprechen, ne, da denke ich immer so, wow, das ging halt bei mir nicht, weil die sehr, ja, ihr Leben hat halt sich sehr um sie gedreht, was aber auch ein Teil dieser Krankheit ist.
Du hast ja gesagt, dieses Internat, auf das du mit 9 gekommen bist, war für dich schon auch so ein Stück Rettung. Ne? Ja. Was hat dir dieses Internatsleben gegeben?
Du siehst, ich fange auch an zu lächeln, wenn ich an das Internat denke. Ich bin sehr klein dahin gekommen mit 9 Jahren. Es war ein Internat in Südhessen und das war einfach ein sicherer Hafen. Da gab es die ersten 2 Jahre ein Haus, wo die ganz Kleinen untergebracht wurden, so 3., 4. Klasse. Da war ich dann auch und war gleich mit 2 Mädchen auf dem Zimmer, bin dann mit meiner Playmobil-Kiste da angerückt, ne? Und da gab es geregelte Mahlzeiten, es gab so einen Verbund von Menschen, die sich um einen gekümmert haben und es gab halt nicht irgendwelche Tabletten morgens oder wechselnde Menschen, die halt vorbeikamen. Natürlich habe ich meine Mama auch vermisst, aber ich war da so happy und da habe ich auch sofort im ersten Jahr meine beste Freundin kennengelernt. Und mit der bin ich immer noch ganz dicke befreundet. Ja, wir waren halt alle so ein bisschen lost, glaube ich, aus unseren Elternhäusern, ne? Und haben da unser Vertrauen wiedergefunden, auch in unseren Freundschaften so. Und deshalb hat mir das ganz, ganz viel gegeben, ja.
Auf der anderen Seite hast du auf diesem Internat schon, wie ich finde, sehr früh angefangen, auch Alkohol zu trinken. Ja. Da warst du 12. In was für Situationen?
Ich beschreibe in dem Buch ganz bewusst meine allererste Begegnung mit Alkohol, weil das in mir so eine tiefe Erinnerung ist, die ich auch in vielen Therapien habe aufarbeiten dürfen. Ne? Weil dann fragt man auch, wann war ihr erstes Gefühl zum Thema Alkohol und so. Und das war auf so einer Waldparty. Und von größeren Schülern, die dann halt den kleineren Schülern auch, ne, den Alkohol gegeben haben und so. Und ich erinnere mich noch, ich fand das erst eklig. Ich fand erst so eine Bierdose bäh und wollte lieber so Gummibärchen essen. Und dann haben das aber alle getrunken und ich habe dann mir das so, ich sag jetzt mal so salopp reingewirkt, weil ich dachte, das machen alle. Ich will das jetzt auch ausprobieren, was da mit mir passiert. Und dann habe ich dieses wohlige Gefühl gespürt, dieses Betäubende und habe dann gemerkt, ah, das ist schön, das möchte ich öfter haben. Also ich habe schon ganz früh das benutzt, Alkohol. Also ich habe das nicht getrunken, weil es mir geschmeckt hat, sondern weil dieses Gefühl in mir was ausgelöst hat, dass ich nicht mehr so viel fühlen muss. Und natürlich habe ich mich wohlgefühlt in dem Internat, aber so ein grundlegender Grundschmerz, den spüre ich auch heutzutage noch, der ist immer noch in mir drin. Und ich habe den halt mit Alkohol jahrelang betäuben können, eben schon ganz früh angefangen damit. Es war wie eine Medizin.
Jetzt ist es ja im jugendlichen Alter bis zum gewissen Maß auch üblich, dass Kids und Jugendliche mal Alkohol trinken, auch mal mehr trinken, als ihnen gut tut, dass sie sich messen, über die eigenen Grenzen gehen. Wann würdest du sagen, im Rückblick, ist diese Abhängigkeit davon entstanden?
Also ich kann mich erinnern, dass ich in so einem Ferienlager, ich glaube mit 14 oder 15, den ersten richtigen Filmriss hatte, ne, was ja extrem jung ist. Also da konnte ich mich nicht erinnern, was ich in dem Nacht quasi gemacht habe. Das hat mir dann eben Ramona erzählt. Und also ich habe schon früh und auch in frühen Berufsjahren mehr getrunken als andere, weil ich es gebraucht habe. So, ich habe gebraucht, mich ein bisschen wegzumachen von Dingen. Und so richtig aufgefallen ist es mir schon, ja, ich würde so sagen 2010, 2009, dass ich gemerkt habe, ich kann ja irgendwie gar keinen Abend mehr ohne. Ich habe das dann versucht, ne, und habe gesagt, heute Abend trinke ich mal kein Glas Wein nach der Arbeit, um mich zu beruhigen. Oder ich gehe mal auf eine Party ohne einen Longdrink oder ein Bier. Und das ging einfach nicht.
Aber auch schon im Internat hast du ja angefangen, so kleine Alkoholfläschchen in der Handtasche zu verstecken zum Beispiel, ne?
Das war einmal beim Abiball. Okay. Da habe ich das quasi so, hatten wir so kleine Feiglinge. Und vor Events, die mich nervös gemacht haben, hatte ich dann so einen kleinen Feigling in der Schminktasche.
Und du warst dabei, nervös, weil du Angst hast, die Mutter kommt nicht, ne? Muss man sagen.
Ja, ich war, klar, Abiball ist, glaube ich, jeder nervös, aber bei mir hat sich die Nervosität potenziert, weil ich eben nicht wusste, ob meine Mama kommt, in welchem Zustand sie kommt. Und weil sie hat ganz oft sehr sprunghaft auch Dinge abgesagt, ne? Also es war so, wir hatten was verabredet und dann ist sie nicht gekommen. Und das gab es öfter. Und im Buch, als exemplarische Szene für viele, war es halt dieser Abiball und da war sie dann da, auch ein bisschen teilnahmslos. Da hat mir Alkohol auch schon sehr geholfen.
Wann würdest du heute im Rückblick sagen, ab welchem Zeitpunkt würdest du dich selber als abhängig bezeichnen?
Ich glaube, aus therapeutischer Sicht oder suchttherapeutischer Sicht war ich, glaube ich, schon mit 14, 15 irgendwie abhängig, zumindest psychisch. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ich brauchte das immer, wenn irgendwas anstand. Und körperlich, glaube ich, ja, so ab 2010, 2011 fing dann schon die körperliche Abhängigkeit auch an. Also tatsächlich im Endstadium meiner Suchtkrankheit habe ich morgens so gezittert. Also ich brauchte das wirklich auch. Ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet und habe dann in der Wohnung noch nach Alkohol gesucht, um mich runterzuregulieren, um schlafen zu können. Also, ja.
Jetzt hast du ausgerechnet noch in einer Branche gearbeitet oder arbeitest da immer noch, die durchaus trinkfreudig ist, nämlich der Musikbranche. Mhm. Du hast als PR-Managerin gearbeitet für ein großes Musiklabel, arbeitest immer noch, inzwischen freiberuflich dort. Welche Stars hast du betreut?
Oh, seine bunte Palette. Also ich habe unter anderem für DJ Ötzi gearbeitet, für Helene Fischer, für Sarah Connor, für Meatloaf, Bryan Adams, auch Shania Twain war mal dabei, dann Alphaville, Tokyo Hotel, No Angels, Broses, Sunrise Avenue.
Okay, also echt
Ray Garvey, also
echt eine bunte
einige
Mischung. Mhm. Jetzt bist du als PR-Managerin nicht nur dafür zuständig, dass deine Stars in der Öffentlichkeit gut dastehen, sondern du hast immer dafür gesorgt, dass es denen gut geht, auch so. Das hattest du ja auch notgedrungen, muss man sagen, zu Hause gelernt, als Kind schon. Also eigentlich was dir auch wirklich liegt. Ne? Ja. Nur damit wir mal einen Eindruck davon kriegen, um was hast du dich alles gekümmert als PR-Managerin von solchen Stars?
Also die richtige Berufsbezeichnung ist kein Ausbildungsberuf, hieß Fernsehpromoterin, also TV-Promoterin. Und war man dafür zuständig oder ich war dafür zuständig, quasi mit den Künstlern zu Fernsehsendungen zu fahren und bei den Redaktionen anzurufen, ob die über die berichten wollen oder in ihre Sendung einladen wollen. Das war dann sowas wie Verstehen Sie Spaß? Früher gab's The Dome noch. Viva, MTV, auch so ein Morgenmagazin, Sat1 Frühstücksfernsehen und all diese ganzen Sendungen. Und da war halt meine Aufgabe, die Interviews vorzubereiten, diese Auftritte auch vorzubereiten. Ne? Wie treten die auf? Wie viele Tänzer sind dabei? Und dann natürlich mitzureisen, dass es denen gut geht vor Ort, dass alles vor Ort läuft, dass die Zeiten eingehalten werden, dass sie genug zu essen und zu trinken haben.
Gibt es da besondere Ansprüche, die immer gestellt werden, wenn
die
irgendwo
hingehen? Ja, da gab es schon einige lustige. Das heißt ja Catering Rider, das ist quasi wie die Wunschliste, was die Leute gerne in ihren Garderoben haben. Da gibt es ja viele Mythen, die sich darum stricken, dass es auch Bands gibt, die M&Ms farblich sortieren sich lassen oder Mariah Carey, die den Fußboden sich hat auslegen lassen und so. Ganz so crazy war es nicht, aber es gab schon lustige Wünsche. So zum Beispiel war ich mal mit Meatloaf bei Viva. Da hieß es auf seinem Rider, dass die amerikanischen Kollegen uns geschickt haben, dass er frisch geschnittenes Knoblauch da haben wollte für seinen Blutdruck oder was weiß ich. Und dann ist er mit uns in die Garderobe gegangen, hat gesagt, wer hat diesen Knoblauch hier bestellt? Wie kommt man auf so eine Idee? Und dann waren wir alle so, ja, aber das stand auf deinem Rider. Und ja, dann sollte der aber wieder weggeräumt werden.
Ja, klar, dass er vor seinem Auftritt nicht irgendwie rohen Knoblauch essen wollte, genau. Kann man irgendwie auch nachvollziehen. Ne?
Ja, und dann natürlich sehr, sehr viel alkoholische Getränke. Also die großen, große Künstler wollten auch immer große Vorräte an Alkohol da stehen haben. Bestimmte Whisky-Sorten oder ein Champagner zum Warmwerden von einer Sendung. Oder. Also das Alkohol hat schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt.
Bei den Aftershow-Partys wahrscheinlich erst recht, ne?
Ja, also Aftershow-Partys immer großes Thema, ne? Nach getanen Arbeitstag nochmal auf eine wilde Party gehen. Und dann wurde von mir auch, ich würde nicht sagen verlangt, die haben jetzt nicht gesagt, Franzi, du musst, sondern ja, komm mit, und heute lassen wir es nochmal krachen. Und natürlich habe ich da mitgemacht, ne? Und das war für mich auch eine gefundener Ort, um nicht aufzufallen mit meinem Konsum.
Ja, weil die anderen ja auch viel
schranken. Die anderen haben auch gemacht. Und ich war auch ganz oft die dann nochmal nachgeschenkt hat und gesagt hat, jetzt aber nochmal. Richtig.
Du beschreibst in deinem Buch ja auch quasi deinen ersten Arbeitstag da, ne, der im Prinzip genau so war. Also du wurdest da mitgenommen als völliger Neuling, wusstest noch nicht, nehmen die mich oder nehmen die mich nicht. Und dann gab es eben eine Party, du hast da kräftig mitgebechert und dann hat dein Chef gesagt, ey, du kannst kräftig trinken, du bist die Richtige für uns.
Richtig, das war sogar das Vorstellungsgespräch. Das endete dann bei einem Konzert von einer Band und dann noch in der Hotelbar und dann wurde so lange getrunken und irgendwann dann, ja, du hast den Job, super, wer so trinken kann. Würde man nicht mehr machen, würde man auch, glaube ich, als junge Frau eher sagen, mache ich nicht mit, obwohl ich gerade mit sehr vielen jungen Menschen aus der Musikbranche zusammengearbeitet habe und dieses Trinkfreudige wird schon noch gern gesehen.
Ich dachte, das wäre anders geworden inzwischen.
Ja, habe ich auch gedacht, aber ich war jetzt gerade bei einem Musikpreis, habe ich so eine Veranstaltung, nicht moderieren, sondern so ein bisschen sprechen dürfen da über Konsumverhalten in der Medienbranche und da haben mich sehr viele junge Frauen darüber informiert, dass so beim Tourleben und so schon noch auch gefordert wird, so im Gruppenzwang, dass das Feierabendbier und so schon noch gerne zusammen eingenommen wird, sage ich jetzt mal so. Und da war ich erstaunt drüber. Also generell geht's wohl zurück, aber ja.
Ray Garvey hast du auch betreut, hast ja gesagt. Die Frau von Ray Garvey war die erste, die dich auf deinen Alkoholkonsum angesprochen hat.
Ja, also war unter anderem mit eine der ersten und das fand ich, sie macht ja auch das Management von ihm und das fand ich wirklich, also in dieser Zeit hat mich das total genervt, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, da entdeckt mich jemand, ne? Also Alkoholiker und Suchtkranke neigen ja dazu, Dinge erstmal zu verleugnen, weil im Tief drin die Angst da ist, oh Gott, da könnte mich jemand entdecken und mir meinen Stoff wegnehmen, dann funktioniere ich nicht mehr. Und man will das sich ja auch nicht eingestehen. Also ich sage jetzt nicht Mann, sondern ich wollte es mir nicht eingestehen, ein Alkoholproblem zu haben, obwohl ich es tief drin wusste. Und dann war sie auch eine der Ersten, die gesagt hat, du bist immer so komisch und geht es dir denn gut, dass du immer so viel trinkst, weil man wird ja offensichtlich auch ein bisschen komisch, wenn man zu viel trinkt. Man hat sehr hohe Stimmungsschwankungen und ist schnell gereizt und dann ist man nicht mehr fröhlich so. Und sie hat das angesprochen und da war ich jetzt, im Nachhinein bin ich ihr sehr, sehr, sehr dankbar auch dafür.
Wie hast du damals drauf reagiert?
Da habe ich gesagt, nein, ist alles in Ordnung und ist schon okay. Und ja, meine Mama hat wieder eine ganz schlechte Phase, die ist wieder ganz schlimm depressiv und das schwappt auf mich über und ist aber nichts.
Kam es denn öfters vor, dass Leute gesagt haben, trinkst du nicht ein bisschen viel? Oder war das sehr selten, dass sich das jemand getraut hat?
Also in den letzten Jahren kam das schon häufiger vor. Auch dann mein Chef, auch Leute aus der Branche und auch meine Freunde, die dann gesagt haben, wir machen uns echt Sorgen so langsam. Wir waren zum Beispiel auf dem Mädelswochenende auf so einem Festival in Barcelona, haben eine Flasche Wodka gekauft und die war dann halt am nächsten Morgen die Hälfte leerer. Und die zwei anderen, die mit waren, wussten natürlich, dass sie das nicht getrunken haben.
Hm.
Dann kamen Momente, wo die richtig Interventionen mit mir gemacht haben, worüber ich auch, also damals hätte ich gesagt, lasst mich in Ruhe, ich kündige lieber die Freundschaft mit euch, als mich erklären zu müssen. Im Nachhinein bin ich denen sowas von dankbar, dass sie sich die Mühe gemacht haben, sich mit mir hinzusetzen und auch gegen meinen Willen so mit mir zu reden.
Und dass sie trotzdem zu dir gehalten haben, ne?
Ja.
Und nicht irgendwann aufgegeben haben.
Ja.
Wie viel Alkohol hast du denn zu deinen Hochzeiten pro Tag getrunken?
Zu meinen Hochzeiten ist es schon mal ja eine halbe bis eine ganze Flasche Wodka gewesen.
Am Tag?
Ja, wirklich zu den schlimmsten Zeiten, weil ich habe damit morgens angefangen, über den Tag verteilt und abends spät damit geendet. Und es waren dann öfter so halt diese kleinen, die man am Kiosk kaufen kann, weil ich habe nie eine große gekauft, weil ich gedacht habe, das wäre dann zu viel. Man hat ja so ein ganz verrücktes Denken als Suchtkranker. Und dann waren es schon so 4, 5 so kleine Wodka über den Tag verteilt und das ja dann schon.
Einige Promille, die da zusammenkommen.
Ja,
ne?
Ja.
Was hast du unternommen, damit es im Alltag nicht auffiel?
Ich habe versucht, das morgens, also puren Wodka zu trinken, um erstmal, angeblich riecht man das ja nicht, aber ich glaube da nicht dran. Dann habe ich immer ganz viel Kaugummi gekaut und ja, und mich auch in der Mittagspause manchmal davon gestohlen, bin ich mit den anderen Mittagessen gegangen, um irgendwo mir was Kleines zu trinken zu gönnen, um den restlichen Tag zu funktionieren, dass die anderen das nicht mitkriegen.
Und du hattest auch immer kleine Verstecke, ne?
Ich hatte immer Verstecke. Am Schluss wirklich der Klassiker in der Schublade im Büro. Und ich hatte immer kleine Wodkas in meinen Handtaschen. Also wirklich in den kleinsten Handtaschen, in den Schminkbeuteln. Da durfte auch nie jemand ran. Im Handschuhfach, im Auto. Also ja, ich mache da auch jetzt keinen Hehl draus, weil ich denke, ich war ein sehr, sehr kranker Mensch und ich habe diese Krankheit immer noch, weil es eine chronische Krankheit, die nicht weggeht. Wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu trinken, würde ich wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt nicht aufhören können. Und mir ist es total wichtig, da offen drüber zu sein, weil auch ich werde glücklicherweise nicht verurteilt dafür. Ich bin ja auf einen guten Weg gekommen mit der Hilfe meiner Freunde, dann auch eines sehr fairen Arbeitgebers und ganz tollen Kliniken
und Therapeuten. Und du bist seit 9 Jahren, bist du jetzt trocken,
ja,
muss man sagen.
Ne? Also. 8. Also wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, aber in 19 Tagen, am 29. Mai, feiere ich meinen 8. Nüchternheitsgeburtstag.
Herzlichen Glückwunsch jetzt schon.
Ja. Ja.
Nein, das ist eine lange Zeit,
ja.
Und mit Sicherheit auch mit vielen Versuchungen, die es nach wie vor gibt.
Ja, das Schöne ist ja, dass ich genau den gleichen Job wie früher weitermache. Also ich bin wieder mit Künstlern unterwegs und ich verlasse halt eine Aftershow-Party, wenn es ganz verrückt spät wird, um 12, aber meistens gehe ich um 10 und es ist trotzdem okay.
Wissen die anderen denn, dass du Alkoholikerin warst oder auch?
Ja. Als ich am Anfang, das finde ich noch, glaube ich, wichtig zu sagen, als ich am Anfang nüchtern wurde, habe ich mir so Antworten zurechtgelegt. Ja, ich war ein Jahr lang krankgeschrieben und rauche und trinke nicht mehr. Den kann ich jetzt immer noch im Schlaf sagen, wo ich ganz oft dann Lob für das nicht mehr Rauchen bekommen habe. Und wenn Menschen dann doch nicht locker gelassen haben, habe ich immer gesagt, so, ich habe in meinem Leben genug getrunken. Versuchen so mit Nachdruck das zu sagen. Und wenn dann Menschen wirklich mir auf die Nerven gegangen sind, habe ich gesagt, ich bin trocken. Und das ist dann sagt keiner mehr was.
Okay, dann versucht einem keiner mehr Alkohol.
Dann versucht einem keiner mehr was, aber es ist halt schade, dass man es den Leuten so dolle vor den Latz knallen muss. Und es wissen jetzt eigentlich alle, weil ich sehr, sehr offen damit bin. Also auch, sei es auf Social Media, sei es im Buch, sei es in Interviews, weil ich bin ja kein schlechterer Mensch deswegen. Ich habe eine Krankheit, die zum Glück erkannt wurde und die bearbeitet werden kann.
Und die viele haben, muss man jetzt einfach auch mal sagen.
Ne? Auch viele Formen der Süchte, ne? Also sei es Medikamentensucht, Cannabis, Sex, Shopping. Es sind ganz, ganz viele Süchte, ganz viele Essstörungen sind auch unterwegs, die nicht erkannt sind. Und deshalb ist es mir auch wichtig zu sagen, guckt hin, rechts und links, und vor allem guckt auf euch selber und sucht Hilfe, wenn es nicht mehr geht. Ja.
Jetzt ist es natürlich im Nachhinein immer schwierig zu sagen, weil du nicht weißt, wie es gewesen wäre, bei einer anderen Mutter aufzuwachsen, in einer anderen Familie. Aber jetzt im Rückblick, wie stark machst du die Art und Weise, wie du groß geworden bist? Also, dass du quasi gar keinen Rückhalt zu Hause hattest, dass du ganz früh dich nicht nur um dich selber, sondern auch um deine Mutter kümmern musstest, dass du immer Angst hattest, verletzt zu werden, wenn sie nicht für dich da ist, ja, dass du gleichzeitig Schuldgefühle hattest, weil du dachtest, du kümmerst dich nicht genug um sie. Das waren ja alles Gefühle, die du auch mit Alkohol dann betäubt hast. Wie stark machst du dieses Aufwachsen im Nachhinein dafür verantwortlich, dass du in diese Sucht geraten bist?
Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass ich nicht meine Mutter dafür verantwortlich mache als Person. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, als ich noch aktiv getrunken habe und auch im ersten Jahr der Nüchternwerden-Zeit-Therapie, weil ich immer gesagt habe, da, ja, sie hat ja da wohl auch dazu beigetragen. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, mit mir selber, mit meiner eigenen Geschichte, weiß ich, dass meine Mama dafür nicht verantwortlich war, dass ich Alkoholikerin bin, so, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Aber wie ich aufgewachsen bin, ziemlich ohne Rückhalt, mit keinem Grund- und Urvertrauen und auch keiner normalen familiären Struktur, glaube ich schon, dass das so eine Suchterkrankung sehr gefördert hat, weil ich halt den Halt irgendwo gesucht habe. Und auch, dass ich jetzt, ich habe immer noch Probleme mit Vertrauen. Und meine Freunde weisen mich ganz oft darauf hin, dass sie sagen, wir sind doch Freitag verabredet, musst du an die Mittwoch schon noch dreimal nachfragen. Ne? Und das ist immer noch tief in mir drin. Und ich versuche halt zu lernen, dass ich das mit mir selber ausmachen und mit meinen Therapeuten ausmachen kann oder durch Aufschreiben und so und nicht andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, sondern dass es halt Dinge sind, die in mir drin sind, die ich mir angucken kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen darf, immer noch. Und deshalb heißt dieses Buch ja auch, wie ich die toxische Beziehung zu meiner Mutter und wie ich lerne, loszulassen. Es hieß erst lernte. Und dieses T haben wir aber entfernt, weil ich lerne immer noch.
Weil es ein fortlaufender Prozess ist.
Ist ein fortlaufender Prozess. Ich habe nun mal ein gewisses Trauma erlebt und nehme mich dessen an, so, und weiß, dass viele Dinge daherkommen, dass ich so aufgewachsen bin, aber ich versuche Frieden damit zu machen, ja.
Das ist toll, wenn man das kann.
Ja.
Also dazu gehört echte Größe, finde ich. Lass uns nochmal drüber sprechen, wie du losgekommen bist vom Alkohol. Gab es irgendwie so einen Punkt, der so hart war, dass du gesagt hast, jetzt muss es anders werden?
Also es gab zwei Aha-Momente. Ein Aha-Moment war, dass als es das erste Mal erkannt wurde, als eine Hausärztin zu mir gesagt hat, das war im Oktober 2017, die das erste Mal zu mir gesagt hat, ich kontrolliere ihre Leberwerte schon länger. Junge Frau, wie viel trinken Sie eigentlich? Und da war ich wirklich so wie entdeckt, ertappt, aber auch gesehen, habe ich mich gefühlt. So, es gab so mehrere Gefühle auf einmal. Und diese Hausärztin hat mich dann angefangen, auf die Reise zu schicken mit den ersten Entzügen. Es hat aber wirklich 5-mal Entzugsklinik gebraucht und einen wirklich harten Tiefschlag. Und das war dann im Mai 2018, wo ich gedacht habe, ich schaffe es nicht, von diesem Scheiß loszukommen. Entschuldigung. Ich bin nichts mehr wert und irgendjemand muss daran schuld sein. Das habe ich zu der Zeit noch gedacht. Und bin zu meiner Mama nach Hause gefahren und habe versucht, mich vor ihren Augen wirklich mit so viel Alkohol zu betäuben, dass eigentlich mein Ziel war, mich aus dem Leben zu trinken.
Zu befördern.
Ja. Und das fällt mir auch immer noch, man merkt es vielleicht, das ist immer noch ein schwerer Moment. Und da war es halt kurz vor knapp. Ich hatte 3,7 Promille und bin dann in eine Notaufnahme gekommen von einem Krankenhaus.
Das hat dann die Mutter veranlasst.
Das hat dann meine Mutter und ihr Partner veranlasst. Die haben dann Krankenwagen gerufen, weil es einfach nicht mehr ging. Und dann war ich auf einer Intensivstation und da ging dann der letzte Entzug los. Ja.
Okay, und das war der Entzug, mit dem du es dann auch wirklich geschafft hast.
Das war Nummer 5 im Mai 2018 und da habe ich dann gemerkt, das ist lebensbedrohlich und das hat den Schalter umgelegt. Und ich höre von vielen Suchtkranken, dass es diesen einen krassen Moment braucht und ich brauchte auch diese Reise dahin, um auch zu erkennen, dass ich leben wollte.
Jetzt gibt es ja immer wieder Versuchungen. Wenn man trocken ist, was sind für dich heute noch die schwierigsten Situationen?
Das Faszinierende ist, dass dieses Suchtgedächtnis, was im Kopf steckt, es ist ein ganz kleiner Teil hier hinten im Kopf, der es schafft, den vorderen Teil, die Vernunft, auszuschalten. Und das wird durch ganz kleine Momente angeregt. Na, manchmal ist es eine Bierdose, die irgendwo auf der Straße liegt, die auch schon leer ist. Und manchmal ist es ein Geruch, der mich irgendwie erhascht. Restaurants tatsächlich noch, ich finde halt leider zu einem ganz tollen Essen ist eine Cola oder ein Wasser halt nicht immer das Schönste, deshalb mache ich das gar nicht mehr so viel. Und auch tatsächlich, wenn ich mich traurig und einsam fühle, dann ist es oft noch so, dass ich wirklich denke, boah, jetzt eine Flasche Rotwein. Und bei mir würde ja auch ein Glas nicht reichen, da machen wir uns nichts vor. Ich denke dann in einer Flasche, jetzt eine Flasche Rotwein in mir drin und ich könnte einfach mal durchatmen. So. Und das ist schon noch sehr eng damit gekoppelt. Und dann habe ich aber meine Tools, ich schreibe auf, ich rufe Leute aus meiner Selbsthilfegruppe an, ich spreche mit Therapeuten und es hilft sehr. Und da waren am Anfang meine Freunde sehr irritiert, wenn ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich so Bock zu trinken. Da waren die sehr so, Und jetzt wissen die aber, dass wenn ich es ausspreche, ist es schon weniger.
Okay.
Ja, dann ist es schon nicht mehr so dolle.
Als deine Mutter gestorben ist, vor 4 Jahren, war das ein Tag, an dem du dann sehr in Versuchung warst zu trinken?
Ja, das war auch so ein Tag, wo schwierige Herausforderungen, der Tag, an dem meine Mama gestorben ist, das habe ich erfahren auf dem Weg am Flughafen in Mallorca. Da war einfach nur Schmerz. Da war einfach nur Schmerz und da habe ich einfach nur geweint. Da habe ich gar nicht an Alkohol gedacht. Der Tag der Beerdigung war der, weil da habe ich mich gefühlt wie so vor einer Abiturprüfung und habe morgens gedacht, oh Gott, jetzt so ein kleiner Flachmann zum Funktionieren.
Du hast ja auch alles organisiert, die Beerdigung, ja.
Und als wir dann abends in der Küche saßen, da haben auch dann meine Freundinnen, haben auch was, einen Wein getrunken, quasi auf meine Mama angestoßen. Das war für mich auch in Ordnung. Und da hätte ich zur Belohnung, vorher zur Aufregung, abends zur Belohnung gerne was getrunken. Ich habe dann aber mich zurückgezogen und habe so ein Online-Therapie-Ding gemacht. Und dann hat mir meine beste Freundin hat mir eine riesen Täschchen Gummibärchen in die Anzugtasche gegeben, weil irgendwas in dem Essen beruhigt und Zucker. Ja, und ich bin im Nachhinein, wenn ich das jetzt auch nochmal erzähle, so stolz auf mich, dass ich geschafft habe, an dem Tag nicht zu trinken. Weil gerade solche Momente reißen ja einen sehr zurück.
Absolut, ja. Da kannst du auch richtig stolz auf dich sein, finde ich. Wann hast du dir selbst denn zum ersten Mal eingestanden, dass es nicht nur Trauer ist, was du empfindest beim Tod und nach dem Tod der Mutter, sondern auch Erleichterung?
Das habe ich tatsächlich wirklich erst realisiert, nachdem ich aus diesem Funktionsmodus Beerdigung, Abwicklung und so weiter draußen war. Weil ich bin so typisch ich, als meine Mama gestorben ist und dann alles erledigt wurde, war auch mitten vor einer großen Premiere einer großen Sache, die ich betreut habe, eines Musicals in Berlin. In so einem Funktionsmodus bin ich super. Das ist so, zack, da weiß ich, was ich zu tun habe und das lenkt mich ab. Als es dann aber vorbei war, der Tag der Beerdigung und sich so langsam alles beruhigt hat, in Anführungszeichen, und dann auch das weg war, weil meine Mama war sehr, sehr schwer krank die letzten Monate ihres Lebens. Und da war ich wirklich zwischen Mallorca, Berlin und eben in Hessen. Und habe dann gemerkt, das ist nicht mehr da. Und diese Krankheit ist nicht mehr da. Diese Krankheit, diese Depression, die jeden Tag anders beeinflussen kann, ist nicht mehr da.
Und die dich von Kindheit an begleitet hat.
Und diese emotionale Falle, ne? Also meine Mama und ich, wir haben in einer Dreiecksbeziehung mit ihrer Krankheit gewohnt. Es war immer meine Mama, die Depression und ich. Und auf einmal waren zwei Sachen dieser Dreiecksbeziehung nicht mehr da, was eine große Einsamkeit auch hervorgerufen hat, aber eben auch ab einem gewissen Punkt eine große Erleichterung. auch für meine Mama, weil die ist am Schluss in so einen schweren psychischen Zustand gefallen, dass sie Pflegestufe 5 hatte und gar nichts mehr alleine konnte und dann auch im Pflegeheim war. Und das war auch für sie eine Erleichterung. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen verspüren und sich nicht eingestehen, dass sie das dürfen. Und gerade an einem Tag wie Muttertag, ne, wo natürlich man vielleicht auch gar keine Lust hat, weil die Mama wirklich nicht lieb zu einem war, dann Blumen zu schicken oder anzurufen. Natürlich macht man es, weil unsere Glaubenssätze so sind und unsere Gesellschaft oder wie wir aufgewachsen sind, das so von uns verlangt. Aber vielleicht ist es manchmal auch okay zu sagen, ich rufe nur ganz kurz an, aber ich darf auch was anderes fühlen. Ich darf auch gleichzeitig Wut, Erleichterung, Frustration, Trauer, ich darf das gleichzeitig fühlen, weil ich bin ja ein Mensch.
Ja. Und jetzt bist du ein Mensch, der einfach die Chance hat, mal sein eigenes Leben zu leben, ohne ständig zu schauen, wie geht's meiner Mutter, was ja. muss ich noch für sie tun, welche Medikamente muss sie nehmen.
Ja.
Du hast inzwischen auch noch eine Ausbildung als systemischer Coach gemacht, machst gerade noch eine als Resilienztrainerin. Mhm. Wen coachst du genau?
Ganz verschiedene Menschen kommen auf mich zu, also Frauen, die wieder zurück in den Beruf wollen und nicht so richtig wissen, wie. Auch Menschen, die ein schwieriges Verhältnis mit ihrer Mama hatten und wo ich versuche, das so ein bisschen systemisch aufzulösen und zu sagen, man lebt in zwei verschiedenen Systemen und zu gucken, wie man einfach für sich kleine Schräubchen drehen kann, damit es einem besser geht und dem Verhältnis auch besser geht. Aber auch Autoren, die ein Buch rausbringen und davor auch strugglen mit Nervosität oder auch Menschen, die sich immer chronisch zurückstellen und denen helfe ich ein bisschen mehr selbstbewusst in den Vordergrund gehen zu können und auch vor Leuten zu sprechen und so, ja.
Und auch Suchtkranke, die auf dich zukommen?
Bei Suchtkranken bin ich sehr vorsichtig, weil ich habe weder eine suchttherapeutische Ausbildung noch irgendeine medizinische Sache. Ich finde, Sucht ist ein sehr, sehr schwieriges Feld und ich bin vorsichtig zu sagen, ich kann dich in eine Nüchternheit coachen. Das ist nicht möglich, was ich mir vorstellen könnte, wenn jemand sagt, er ist schon in so einem guten Stadium oder 5 Jahre nüchtern und hat jetzt das Angebot, eine Führungsposition zu kriegen, da jemanden zu sagen, wie wichtig es ist, gerade als Suchtkranker Therapie, Selbsthilfegruppe, ärztliche Besuche einzuplanen und vielleicht auch in offenen Dialog mit dem Arbeitgeber zu gehen. Solche Dinge kann ich mir vorstellen, aber nicht jemanden, der jetzt gerade aufhört zu trinken und der macht dann 3 Wochen Kurs bei mir und ist dann vielleicht nüchtern. Halte ich für grob fahrlässig, ja.
Was machst du an deinem 8. Trockenheitsgeburtstag in 19 Tagen?
Ja, da erstmal hat mein Patenkind an dem Tag Geburtstag. Und ich werde dieses Jahr das 3. Mal einen Hyrox-Wettkampf mitmachen. Das ist ein Sportwettkampf, bei dem man 8x1000 Meter laufen muss und zwischendrin andere Aufgaben erfüllen muss. Wie
das hast du schön andere Aufgaben. Ich habe das einmal gesehen, das ist wirklich abartig. Das ist was, wo ich gedacht habe, das würde ich nie schaffen. Also du schleppst da irgendwelche riesigen Sandsäcke und gehst dabei in die Knie und drückst irgendwelche superschweren Wagen vor dir hin. Also unfassbar.
Ja, Gewicht, Schlitten schiebt man durch die Gegend, man rennt rum. Und ja, aber Sport ist ein Ventil, was ich mir gefunden habe. Das war das größte Geschenk mit. Es gibt so schönen Kick. Irgendwas brauche ich ja offensichtlich immer. Und ich habe wirklich lange gebraucht, aber jetzt so seit 3-4 Jahren weiß ich, dass wenn ich eine Stunde Sport mache, es mir danach besser geht und wirklich ich ein Glücksgefühl verspüren kann. Und das ist herrlich.
Ja, auf jeden Fall. Und 1000-mal besser als Alkohol, ne?
Ja, das ist richtig.
Hut ab, Franziska.
Danke.
Ich danke dir für das ehrliche und offene Gespräch und habe auch noch ein kleines Dankeschön für dich, dass du dir die Zeit genommen und in unsere Sendung gekommen bist. Ich greife mir hier kurz in die Tasche. Augenblick.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Ja.
Geschenke zum Muttertag? Ich bin noch gar keine Mutter.
Was du aber bist, ist eine starke Frau.
Oh, wow.
Und das hier ist ein, wie ich finde, wirklich sehr schönes Buch mit dem Titel Starke Frauen. Oh. 500 Porträts und inspirierende Geschichten aus der ganzen Welt. Guckst dir an, da sind ganz tolle Fotos drin. Wunderschöne Geschichten. Und ich finde, du reißt dich bei diesen 500 toll. Frauen super ein.
Das ist ein Kompliment. Oh Gott.
Also, danke, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sprechen durfte über dieses Thema an so einem besonderen Tag.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.